Herzlich willkommen zur Konzerteinführung Digital, ein Podcast-Angebot der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in das Programm des Konzerts am 14. November einführen. Auf dem Programm steht die Fantasia on a Theme by Thomas Tallis von Ralph Vaughan Williams, das Konzert für Viola und Orchester von William Walton und die vierte Symphonie in E-Moll von Johannes Brahms. Die Dresdner Philharmonie spielt unter der Leitung von Sir Donald Runicles. Solist ist Timothy Rideout Viola. Mit diesem Konzert tritt Sir Donald sein Amt als Chefdirigent der Dresdner Philharmonie an. Thomas Tallis war einer der bedeutendsten Komponisten der englischen Renaissance. Er hat hauptsächlich Kirchenmusik natürlich geschrieben, wie in seiner Zeit üblich. Und bekannt geworden ist er in letzter Zeit vor allen Dingen durch ein grandioses Werk, eine 40-stimmige Motette, Spe Min Alium heißt die, eine ganz großartige kompositorische Leistung, ein Stück wirklich mit 40 unabhängigen Stimmen von Anfang bis Ende durchzuführen, ohne einen einzigen Fehler zu machen. Ralph Vaughan Williams hat sich allerdings in seiner Komposition auf ein anderes Werk von Tallis bezogen, auf eine Psalmmelodie. Und diese Melodie ist recht einfach, aber sehr charakteristisch auch für den Stil von Thomas Tallis. Und Vaughan Williams hat daraus ein klanglich sehr opulentes Stück für Streichorchester gemacht. Das Streichorchester ist in zwei Gruppen geteilt und dazu kommt noch ein solistisches Streichquartett. Das gibt allerhand Gelegenheit zu Echo-Effekten, auch zu Kontrasten. Vaughan Williams hat sich auch einer wunderbaren Harmonik bedient, die jetzt nicht ganz der von Tallis entspricht, sondern mehr von Debussy abgeleitet zu sein scheint. Das Stück ist 1910 geschrieben, als Debussy gerade berühmt geworden war und seine Musik in ganz Europa Anklang und auch Nachahmer fand. Diese ganz spezifische Harmonik von Debussy, die schon noch auf dem tonalen System basiert, aber eben doch anderen Gesetzen auch folgt, die drei Klänge auf andere Weise verbindet, die hat Vaughan Williams sehr beeindruckt und die Art, wie er in seiner Fantasia damit umgeht und gleichzeitig diese moderne Harmonik eben doch mit der altertümlichen Melodik von Tallis verbinden kann, das ist ganz großartig. Also man weiß nie genau, ob dieses Stück nun mehr archaisch oder mehr modern klingt. Es ist eine ganz wunderbare Mischung aus Reminiszenzen an die alte Zeit und eben doch einer zukünftigen Musik, die Vaughan Williams dann in seinen späteren Werken auch entwickelt hat. Das Stück war von Anfang an ein ziemlich großer Erfolg und gilt heute in England als eines der bekanntesten Werke der Musik überhaupt. Es hat einen sehr majestätischen, eben fast kirchlichen Charakter und wurde nicht umsonst in einer Kathedrale uraufgeführt. Das Viola-Konzert von William Walton ist etwas später entstanden, 1929. Konzerte für die Bratsche sind ja eigentlich eher selten. Die Bratschisten, die haben so eine Not, das richtige Repertoire zu finden, dass sie manchmal sogar Klarinettenkonzerte oder Violinkonzerte umarbeiten zu Bratschenkonzerten oder manchmal sogar Cellokonzerte. Von daher waren sie sehr froh, die Bratschisten, dass Walton eben ein echtes Bratschenkonzert schrieb, was von vornherein für dieses Instrument gedacht war. Allerdings der für die Uraufführung vorgesehene Solist fand es entschieden zu modern, zu avantgardistisch, hat abgelehnt, es zu spielen und da war natürlich Not am Mann. Und in dieser Situation sprang ausgerechnet Paul Hindemith ein. Und Hindemith war ja selber ein bedeutender Bratscher, also nicht nur Komponist, er hat auch lange Zeit in einem Streichquartett mitgespielt und er erklärte sich sofort bereit, dieses Stück zu spielen. Für ihn war es nämlich keineswegs zu avantgardistisch. Seine eigene Musik war noch viel fortgeschrittener als die von Walton. Und er hat sich wohl mit dieser Partitur sehr schnell anfreunden können. Es entstand auch eine Freundschaft zwischen Walton und Hindemith. Walton besaß in seinen späteren Jahren eine Villa auf Ischia und da hat ihn Hindemith dann öfter besucht und vielleicht haben die beiden auch über die Geschichte mit der Uraufführung des Bratschenkonzerts gesprochen. Dieses Konzert hat zwar die üblichen drei Sätze, aber die Anordnung ist etwas anders als sonst in romantischen Konzerten üblich. Nämlich der erste Satz ist ein Andante, also keineswegs ein schneller Satz. Allerdings ein Andante, was sich dann doch auch entwickelt, was große Steigerungen kennt. Der zweite Satz ein Scherzo, auch das eher unüblich in Konzerten. Ein Scherzo mit durchaus britischem Humor und das Schwergewicht des Ganzen liegt dann auf dem Finale, einem sehr ausgedehnten, überwiegend bewegten Satz, wo dann auch größere Kontraste stattfinden und die Viola sich richtig virtuos austoben kann. Johannes Brahms hat leider, muss man sagen, nur 4 Sinfonien geschrieben und die sind auch innerhalb eines Jahrzehnts veröffentlicht worden. Also es ist gar kein großer zeitlicher Abstand zwischen der ersten und der vierten Sinfonie. Trotzdem haben alle diese Sinfonien einen sehr, sehr verschiedenen Charakter und der Weg von der ersten bis zur vierten kommt einem doch sehr, sehr lang vor. Die erste, die allerdings eine lange Vorgeschichte hatte, ist doch eher noch so ein jugendlich überschwängliches Werk, wo der Einfluss von Beethoven sehr, sehr deutlich ist. Die vierte ist ein ganz abgeklärtes Werk mit Herbststimmung sogar und von etwas herbem Charakter. Brahms hat den Charakter dieser Musik so mit unreifen Kirschen verglichen, vielleicht ein etwas merkwürdiger Vergleich. Er war nämlich an seinem Ferienort in eine etwas kalte Gegend geraten und schrieb dann, hier würden die Kirschen nicht reif und das sei auch der Charakter der Sinfonie. Wegen dieser Herbheit fand diese Sinfonie nicht sofort den Anklang, den sie verdient hatte. Sie hat eine ganze Weile gebraucht, um sich durchzusetzen. Heute allerdings gilt sie vielleicht als die bedeutendste Sinfonie von Brahms überhaupt, weil sie so dermaßen kunstvoll gearbeitet ist, dass es nicht mehr zu übertreffen war, auch von Brahms selbst nicht. Er hat zwar noch an Skizzen zu einer fünften Sinfonie gearbeitet, aber aus denen ist dann leider nichts mehr geworden. Die vierte Sinfonie steht in E-Moll. Das ist eigentlich für Sinfonien eine sehr seltene Tonart. Von Haydn gibt es eine E-Moll-Sinfonie, aber ansonsten weder von Beethoven noch von Mozart noch von den anderen Romantikern. Und diese Tonart hat eine Verwandtschaft mit einer Kirchentonart, dem Phrygischen, was auch eine Leiter hat, die mit E beginnt. Und dieses Phrygische galt immer schon als besonders geeignet zum Ausdruck von Schmerz, von Klage. In der Sinfonie von Brahms, da ist es vor allen Dingen im zweiten Satz sehr prominent und fügt dem Ganzen einen etwas altertümlichen Charakter bei. Also man merkt schon, dass das hier nicht die gewohnte Dur-Moll-Tonalität ist, sondern dass eben die Kirchentonart phrygisch auch eine große Rolle spielt. Der ganze Satz hat so einen etwas altertümlichen Charakter wie eine Musik aus dem Mittelalter mit Hörnerklang, vielleicht sogar mit Minneliedern oder einem ritterlichen Turnier. Die ganze Sinfonie hat so einen eher erzählenden Charakter, also sie ist weniger lyrisch oder dramatisch als episch. Das geht schon mit dem Beginn so, da spielen die Geigen eine Melodie, als ob sie eine Geschichte erzählen wollten. Ein ganz ruhiger Anfang, diese Melodie entwickelt sich dann und steigert sich auch, als ob der Geschichtenerzähler immer mehr in Fahrt kommt und dann erscheinen schließlich auch ganz plastische Bilder vor dem inneren Auge. Diese Geschichte ist auch sehr abwechslungsreich, also die vier Sätze der vierten Sinfonie haben einen ganz unterschiedlichen Charakter. Der erste eben sehr, sehr episch, sehr ausladend, sehr weit gespannt. Der zweite eher so etwas altertümlich im Klang. Der dritte nun ist, was ganz selten ist bei Brahms, ein Scherzo. Überhaupt das einzige Scherzo, was in einer Sinfonie von Brahms vorkommt. Das hat er sonst vermieden. Und dieses Scherzo hat zwar äußerlich gesehen durchaus so einen mehr lustigen Charakter, aber es ist doch so ein Humor mit Fußangeln, so ein etwas bärbeißiger Humor, der auch manchmal ganz schön bedrohlich klingen kann. Dieses Scherzo hat ausnahmsweise kein Trio. Es gibt zwar eine Passage, die so klingt, als würde Brahms zu einem Trio ansetzen. Da wird die Musik etwas freundlicher und wechselt die Tonart. Aber das sind nur ein paar Takte und bald geht es dann wieder mit dem stürmischen Scherzo weiter. Der letzte Satz ist wirklich der Höhepunkt der Sinfonie. Es handelt sich, was auch ganz selten ist, um eine Passacaglia. Die Passacaglia ist eigentlich eine barocke Form und beruht darauf, dass ein Bassthema, ein meistens eher kurzes Thema, so 8 Takte vielleicht, immer wiederholt wird und immer neue Gegenstimmen hinzutreten. Also das Thema bleibt gleich, aber die Musik ändert sich trotzdem. Und die Kunst ist dann, diese Gegenstimmen immer möglichst originell und verschiedenartig zu erfinden. Brahms weicht da insofern etwas von der Tradition ab, als sein Passacaglia-Thema zuerst in der Oberstimme erscheint, aber dann auch in den anderen Stimmen vorkommen und durch das ganze Orchester wandert. Aber es bleibt auch immer gleich in seiner Taktzahl. Nur hat sich Brahms erlaubt, im Mittelteil die Tonart zu wechseln. Es erscheint dann nicht mehr in E-Moll, sondern in E-Dur. Und auch die Taktart. Die ursprüngliche Taktart ist 3/4, was für eine Passacaglia die übliche Taktart ist. Aber Brahms wechselt dann zum 3/2-Takt. Das klingt so, als ob die Musik langsamer würde, also das Tempo sich änderte. Aber eigentlich sind eben nur die Takte größer und die Notenwerte länger. Man hört diesem Stück gar nicht an, dass es eigentlich nur aus Wiederholungen besteht, weil Brahms diese große Erzählung, die mit dem ersten Satz begonnen hatte, hier weiterführt und zu neuen dramatischen Höhepunkten bringt, bis hin zur Coda. Und diese Coda ist dann so bewegt, dass er sogar das Passacaglia-Prinzip aufgibt. Also es gibt nicht mehr die Wiederholungen des Grundthemas, sondern die Musik entwickelt sich ganz frei. Sie kann allerdings die Tonart E-Moll nicht verlassen. Seit Beethoven war es ja üblich, Symphonien, die in Moll stehen, mit einem Dur-Abschluss zu bekrönen, nach dem Prinzip durch Nacht zum Licht. Das macht Brahms hier nicht, es bleibt bei diesem E-Moll und dadurch erhält die Symphonie eine ganz besondere Geschlossenheit, aber eben auch diesen herben und ernsten Charakter, der sich bis zum Schluss nicht auflichtet. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf das Konzert. Es findet statt am Freitag, den 14. November um 19 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude. Musik.